Es sind noch von der letzten Feier zwei Löffel übrig, falls die, naja, jetzt sind nicht so viele da, so gar nicht viele da. Die sind noch übrig von der Aussendungs- und Aussegnungsfeier. Ich habe es sehr genossen, muss ich zugeben. Es war sehr angenehm. Ich habe mich richtig gefreut. Ich habe so ein paar nette Sachen gesagt bekommen, wie schon lange nicht mehr. Das ist sehr schön. Ich freue mich. Und ich bete auch immer, dass das für jedes Gemeindemitglied dieselbe Erfahrung ist, dass man herzlich willkommen ist, wenn man kommt und fällt, wenn dann der Lebensweg weitergeht, vielleicht in eine andere Gemeinde oder hin, dass man auch eine schöne Ausgangstour in einer Gemeinde hat. Und ich erlebe da zurzeit in der Betreuung einiger gesetzlicher Christen furchtbare Dinge, was die mir erzählen, was Gemeinde mit denen angestellt hat. Bin ich immer froh, dass es uns gut geht und dass wir diese Probleme nicht haben. Ich möchte heute eine ganze Menge Bibelstellen in die Predigtlehre mit einfließen lassen, die ihr natürlich alle kennt, sofern ihr euer Neues Testament kennt. Und wir wollen anfangen mit einer Schriftstelle, die steht in Johannes 16. Das sind dann die Verse 20 bis 24. So Richtung Weihnachten, da ist es ja immer so, dass man sich gerne was wünschen kann. Ne? Und der Titel dieser Predigt heißt tatsächlich "Wünsch dir was?" Fragezeichen allerdings dahinter, weil was wünscht man sich? Der Untertitel dieser Predigt heißt "Gebetserhörung und geistlicher Hunger". Es geht also bei "Wünsch dir was?" von Gott. Wünsch dir was? Was vielleicht auf der Wunschliste ganz bei dir oben steht. Und wie bekommen wir so es hin, dass wir Gebetserhörungen in unserem Gebetsleben haben? Es geht also um geistliches Wachstum heute, darum, wie wir als Gläubige den Glauben aufbringen können, der notwendig ist, damit Gott aufgrund unseres Glaubens seine Gnaden, seine Geschenke freisetzt. Ja, denn aus Gnade sind wir gerettet, vermittels des Glaubens, nicht aufgrund von Werke, damit sich niemand rühme. Das heißt, der Weg in die Welt Gottes, in die Verheißungen Gottes, in die Vorzüge des Reiches Gottes führt immer darauf, dass Gott sie erstmal aus Gnade bereitgestellt haben muss, die Dinge. Wir können nicht irgendetwas bekommen, sondern können nur das bekommen, was er uns verheißt, die Geschenke, die er für uns parat legt, die Gnade, die Gaben. Auf der anderen Seite sagt er, das Mittel, um sie zu bekommen, ist nicht Eifer allein oder sowas, sondern es ist genau das Gegenteil. Es ist ein Ruhen, ein Vertrauen, das sich gründet auf dem Wesen Gottes. Glaube, damit er funktioniert, muss sich in der Person Gottes verankern. Nicht darin, dass Biden der Präsident von den Vereinigten Staaten ist und die Welt wieder in Ordnung bringt, wie er angekündigt hat, was ja noch nicht geschehen ist, oder andere Machtmächtige. Manchmal vertrauen wir auch zu sehr auf unsere Kirche oder auf Frauen und Männer Gottes, gibt es auch vielfach, gerade in Afrika erlebe ich das immer wieder, dass Menschen einem Geistlichen geradezu Verehrung entgegenbringen und den nicht einfach als einen Bruder oder Schwester sehen. Da bin ich ja ganz froh, dass wir hier in Europa das meistens anders sehen, dass wir da etwas nüchterner sind, was die Grenzen menschlichen Lebens betrifft. Wir lesen also jetzt ab Vers 20, da sind es Jesu Worte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen und ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Er kündigt also sein Sterben an. Wir wissen ja, wo wir sind hier, die letzten Stunden vor der Kreuzigung. Und dann sagt er weiter, wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Ja, das können Mütter am besten nachvollziehen, nehme ich mal an. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Das heißt, Jesus hatte durchaus eine Vorstellung davon, dass sein Tod das Leben für viele bedeuten würde. Also er hat diese Freude wie eine gebärende Mutter. Einerseits fürchtet sie sich vor dem Moment, wenn die ganzen Presswehen anfangen und die Sache ernst wird. Ja, auf der anderen Seite ist es aber genau, was sie möchte, weil sie weiß, es entsteht neues Leben. Und das ist die innerliche Empfindung Verbindung, die Jesus hier auch bringt, das ist sein Weihnachten. Und so habt auch ihr nun Traurigkeit, ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Er würde ja jetzt als Auferstandener tatsächlich wieder den Jüngern begegnen. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Und jetzt geht's los. Das ist der eigentliche Punkt hier. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Das ist eine von mehreren Freikarten in den Haushalt und die Gnaden und Gaben Gottes. Das ist eine der Aussagen, die so grenzenlos sind, dass sie uns fast irritieren. Jesus sagt, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Das erste Wort, das bei uns allen dann hochkommt, ist das Wort aber. Aber wenn ich meine Kinder gefragt habe, wünscht ihr was? Da kam kein Aber, da kamen Antworten. Der kindliche Glaube denkt nicht über die Unmöglichkeiten, sondern über die Möglichkeiten nach. Und ich glaube, dass wir ein Stück weit, gerade weil wir gebildet sind, weil wir so rational sind, diesen kindlichen Glauben verloren haben in Bezug auch auf Gott. Jesus sagt, wünsch dir was. Wie kann man das sagen? Jesus sagt, wünsch dir was. Was auch immer du bittest, der himmlische Vater wird es dir geben. Ja, aber. Natürlich gibt Jesus in der Regel auch Bedingungen weiter, weil er ja ein guter Lehrer ist. Er sagt also, hier ist die Verheißung, hier ist der Segen, hier ist die Gnade. Und dann hat er immer diese ganz kurzen Sätze, die wir leicht überlesen. Hier ist es in meinem Namen. An anderer Stelle, wer in mir bleibt und meine Worte, wer in mir bleibt und meine Worte in ihm, der. Ja, es gibt also diese kleinen kurzen Bedingungen und ich denke, da ist auch ein bisschen manchmal der Haken. So wollen wir uns jetzt kurz anschauen, ein Gleichnis, das ihr auch alle kennt und darüber ein bisschen nachdenken. Die Frage, die wir also stellen, ist irgendwie, wie kann mein Gebetsleben mit mehr Gebetserhörungen ausgestattet werden? Wir alle haben die Vorzüge, dass wir durch stille Zeit und Zeiten des Gebets uns an die Person Gottes gewöhnen. Und das hat gute Vorteile. Aber wir wollen ja auch was erleben. Und Jesus gibt uns dazu ein Gleichnis im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, die Verse 1 und folgende. Da sagt er, ich nehme die ersten Aussagen, Jesus sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten und sprach. Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Wer kennt die Geschichte? Hat schon mal gelesen? Ja, okay. Jesus sagte dieses Gleichnis, dass wir alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Eine interessante Aussage. Also er geht davon aus, dass wir beten und ermatten. Dass wir aufhören, für das zu beten, für das wir eigentlich beten wollten oder auch schon gebetet haben. Dass wir irgendwo nicht am Anfang, sondern auf dem Wege versanden. Und das ist jetzt seine Herausforderung, man könnte fast sagen, seine Ermahnung, die kommen wird, dass wir das nicht tun sollen. Und dazu benutzt er ein Gleichnis, um uns zu helfen, nicht zu ermatten in unserem Gebetsleben. Wir müssen die Worte Jesus hier einfach mal auf unsere größere Welt übertragen. Es war ein Richter in einer Stadt. Nun, wir haben es ja gerade schriftlich bekommen vom Verfassungsgericht. Ja, nicht der Kanzler und die Bundesregierung sind die letzte Instanz, was gemacht werden kann in unserem Land, sondern wir leben in einer rechtsstaatlichen Demokratie mit Gewaltenteilung, nämlich in Exekutive, Legislative und Jurisdiktive. Ich hoffe, soweit kommen wir als Bürger des Landes noch klar. Ja, und tatsächlich ist die Jurisdiktive, das Richterliche, die höchste Macht im Lande, nicht die gesetzgebende oder die ausführende Macht. So, das heißt, der gute Richter entscheidet, wie das Gesetz angewandt wird. Das heißt, ein Richter ist die höchste Person normalerweise in der Stadt gewesen. Denn der konnte das dann fixieren, was mit einer Person passieren sollte. Es gab kein Geschworenengericht oder so etwas. Und das ist die Situation hier in der Welt, das war eine Welt, die kannte jeder damals, dass das die Leute sind, wenn die korrupt sind, ist die Welt verloren sozusagen. Ja? Und er beschreibt diesen Richter auch als der Gott nicht scheute, also selbst sich nicht mehr einer anderen Autorität verpflichtet sah, und als jemanden, der sich auch vor Menschen nicht fürchtete, der also auch nicht Angst hatte, dass sie eine Rotte sich oder dass einer mit dem Schwert kommt oder so, sondern so ein richtiger Typ, der sagt, ich bin hier der Boss. B-O-S-S, ja, für alles, ja. So ein Typ, ja, der ist also das gemachte Nest und er weiß es und er ist sich dessen bewusst und dagegen wird eine Witwe gestellt. Nun muss man sich vorstellen, in einem Land, in dem es keinen gut funktionierenden Staat gibt, ist man als Witwe nicht gerade gut dran. Man sagt ja immer, dass man eine Zivilisation am Umgang mit den Kindern und den Alten oder den Behinderten messen kann. Aber hier wird das sehr deutlich. In der Welt damals war eine Witwe ohnmächtig. Eine Witwe war fast rechtlos. Sie hatte zwar Rechte, aber die durchzusetzen, fehlte ihr die Macht. Das heißt, er stellt eine absolute Autorität einer hilflosen Person gegenüber. Also er spannt ein riesiges Feld auf. Also er weiß, jeder, die hat keine Schnitte gegen den. Ja, so, ich weiß nicht, was ihr da sagt. Also wir sagen sowas. Ja, also der Fall ist klar. Ne? Und da heißt es ganz einfach, sie kommt trotzdem zu ihm und sagt, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Also sie sagt, nee, ich habe Rechte, auch wenn ich eine machtlose Person bin, ganz im Gegensatz zu dir. Du hast die Macht, aber ich habe ein Recht und du bist dazu eingesetzt, um diese Macht mir zu geben, dass mein Recht kommt. Meine Frage heute ist ein Stück, welches Unrecht in deinem Lebensumfeld willst du bekämpfen? Ist es vielleicht im Sozialen die Kinderarmut, die in unserem Land mehr und mehr grassiert, obwohl wir eines der reichsten Länder der Welt sind? Vielleicht möchtest du auch für materiellere Gerechtigkeit sorgen, und weil in unserem Land die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Wer weiß. Vielleicht geht es dir auch um die geistliche Armut in unserem Land, dass du da Recht einfordern willst, dass Menschen das Evangelium hören können. Viele Menschen in diesem Land haben das Evangelium noch nicht gehört. Eine unglaubliche Menge mittlerweile, die noch nicht einmal das Evangelium gehört haben. Geschweige denn gut präsentiert und Zeit zum Nachdenken. An der Stelle Gott sei Dank für Alpha. Ne? Im Ernst. Deswegen haben wir das ja auch immer mitgemacht und tragen das gerne mit. Und das ist die Ausgangssituation, die Jesus schildert. Und nimmt die Leute in eine Geschichte rein, die ja viele von uns kennen. Wer von euch hat schon mal ein Knöllchen bekommen, was eigentlich nicht so gerechtfertigt war und hat es dann trotzdem bezahlt, einfach nur, weil der Ärger zu versuchen, Recht zu bekommen, zu viel ist? Ja, 3, 4, 5, ja, 6, ja. So, Recht haben und Recht bekommen sind zwei Paar Schuhe, das wissen wir alle, ja. Vor allen Dingen, wenn man keine Rechtsschutzversicherung hat. Und Jesus spricht weiter und eine Zeit lang wollte er nicht. Das ist ein recht kurzes Gleichnis, deswegen muss ich mal reinhaken direkt. Das heißt, die Antwort vom Richter war, scher dich, nein, mach lang, geh weg, hau ab. Und sie ist machtlos dagegen, kann nur wieder zur Tür rausgehen oder was auch immer, bei der Sprechstunde einen neuen Termin vereinbaren oder sowas. Ja? Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, nachdem sie schätzungsweise den 37. Termin wieder anberaumt hat und sie das Recht hat, jede Woche vorzusprechen und ihm tierisch auf den Senkel geht, auf gut Deutsch: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen. Damit sie nicht am Ende kommt, und in dieser Übersetzung heißt es, und handgreiflich wird. Luther übersetzte noch, und mir die Augen auskratzt. Haben sie bald rausgenommen aus der Übersetzung. Ja? Also das Bild ist offensichtlich, auch wenn Jesus das nur impliziert sagt, dass die Witwe diesen Richter echt genervt hat. Auf welche Art und Weise, das ist jetzt hier nicht genau gesagt, aber er empfindet das als mühselig, sich mit dieser Frau zu befassen. Und er befürchtet, dass die von Schlimmen zu Schlimmsten übergeht. Ja, weil dann hätte er auch Schaden. Ja, und die Sache ist also für die Witwe gut ausgegangen. Diese Witwe hat tatsächlich ihr Recht bekommen, obwohl sie machtlos war. Und der mächtige Mann hat ihr Recht verschafft, was seine Aufgabe auch ist. Was ich mich natürlich schon frage bei so einer Sache ist immer, mit welchen Waffen kämpfst du in deinem Gebetsleben? Die Geschichte geht weiter. Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Also er geht und bezieht sich auf diese Aussage des Richters und sagt: Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen. Er sagt also, hier ist die oberste Autorität, und die ist gut und gerecht und barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte, ja. Sein Zorn währet nur einen Augenblick, seine Güte aber lebenslang, ja. Er stellt jetzt die Autorität Gottes dem gegenüber, in welcher Position wir unserem Gott gegenüber sind. Auf der einen Seite also dieser ungerechte Richter mit dieser armen Witwe und hier der gute, gütige, himmlische Vater und du wirst hier als Auserwählter sogar bezeichnet. Er geht noch nicht mal auf ein Verwandtschaftsverhältnis ein, weil das wäre ja Vetternwirtschaft. Sondern Jesus wählt sein Wort in dem Fall sehr galant und sagt, ihr Auserwählten. Aber man könnte natürlich auch sagen, das ist mein Papa. Der himmlische Vater ist mein Vater. Ich bin ein Kind Gottes. Und deswegen habe ich natürlich guten heißen Draht da nach oben. Und Jesus sagt, wenn selbst die Witwe mit ein bisschen Nörgelei diesen ungerechte Autorität dazu bewegt, für sie eine Ausnahme zu machen und doch einen Menschen zu fürchten, dann wie viel mehr wird der gütige, gebefreudige, gnädige, barmherzige Gott seinen Auserwählten ihr Recht verschaffen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Das sind Worte Jesu. Und da ist der Punkt. Es hängt ein bisschen daran, was wir glauben, was das Recht der Auserwählten ist. Ist es unser Recht, auf einer Gesellschaft zu bestehen, in der Kinder gleiche Chancen haben? Ist es unser Recht, auf eine Welt zu bestehen, in denen Menschen die Chance haben, das Evangelium zu hören oder verfolgt zu werden? Was ist dein Anliegen? Jakobus sagt, dass Gott nicht ein Gott ist, der selbstsüchtige Gebete, egoistische Gebete erhört, aber er ist ein Gott, der groß Gebete erhört, die sich um diesen Aspekt von Gerechtigkeit drehen. Es gibt also zwei Schlüssel hier. Der eine Schlüssel ist ganz eiskalt. Wie ist dein Gottesbild? Denn erinner dich, du brauchst Glauben, um an die Gnade zu kommen. Und was für Vertrauen du hast in Gott, hängt ja auch von deinem Selbstbild, aber in erster Linie von deinem Gottesbild ab. Wenn du glaubst, dass dein Vater ein großzügiger Mann ist, der gerne gegen jede Ungerechtigkeit vorgeht und dir dein Recht gerne verschafft, ohne Verzug, dann setzt sich dein Glaube schnell frei und du wirst die Erhörung deiner Gebete erleben. Wenn du aber einen zornigen, unwilligen, zu strengen Vater hattest, dann kann es dir schon mal passieren, dass dein Bild von der Autorität verzerrt ist. Und wir alle sind unter verzerrten Autoritäten aufgewachsen. Aber er ist die vollkommen gute Autorität. Jesus sagte, wenn wir den nehmen, sagte, dass er von Herzen demütig und sanftmütig ist. Dass er nicht jemand ist, der Menschen quält, zwingt, hart ist. Manchmal sagen mir Leute, wie Gott mit ihnen umgeht, denke ich immer, da würde ich sagen, das ist der Teufel. Ja. Sorry. Das ist meine Zeit. Die Frage ist also, wie erweiterst und besserst du dein Gottesbild? Jesus gibt uns also diese Herausforderung, diese Ermahnung und sagt, sag mal, denkst du wirklich so über Gott? Und da kommt eine interessante Sache. Wenn wir nörgeln, ich nenne es jetzt mal so, könnten auch ein anderes Wort nehmen, immer wieder für dieselbe Sache mit Durchhaltevermögen beten, also nörgeln, ja. Wenn wir also dauernd nörgeln, was passiert dann? Dann suchen wir immer das Angesicht Gottes, dann gehen wir immer zu Gott. Und je mehr wir zu Gott sehen, erkennen wir, wie er ist. Das heißt, das Nörgeln hat den Effekt, dass wir Gott immer etwas milder, etwas gütiger, etwas netter, etwas vollmächtiger, etwas gewaltiger sehen. Und mit der Zeit sehen wir unser Gebet erhört. Das haben wir schon alle erlebt. Was Jesus sagt ist, wenn dein Gottesbild besser wird, kommen die Gebetserhörungen serienweise. Was Gott sagt hier ist, wenn du nicht aufhören würdest zu nörgeln, dann würdest du immer kürzer nörgeln müssen. Sollte er seinen Auserwählten nicht schnell zu ihrem Recht verhelfen. Das heißt, wir fangen an mit einem kaputten Gottesbild, so wie Richter und Witwe. Und trotz allem ringen wir dem Richter Gott, dem Bösen, unsere Bitte ab. Das fühlt sich falsch an, ne? Aber wenn wir weiter nörgeln, verändert sich unser Gottesbild. Und auf einmal sagen wir, ja, na, dann kann ich das ja schon glauben. Und siehe da, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube führt dazu, dass du eine Gebetserhörung hast. Und so schließt Jesus sehr makaber, würde man auf der einen Seite denken, aber auch, finde ich, mit sehr viel Eleganz und sagt, doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf Erden? Nörgeln ist keine Leistung. Nörgeln ist die Verweigerung, oder ist die Weigerung, sich mit Unrecht abzufinden, ihr Lieben. Und Christen aller Zeiten sind dafür berühmt, dass sie Gesellschaften von Familie, Ehe angefangen, bis hinein in Gemeinde, in Dorf, in Städte, in ganze Nationen, Gerechtigkeit durchgesetzt haben für die Menschen, die dort in diesen Ländern leben. Du und ich, wir dürfen auch für Großes beten. Und das nicht nur, um unsere Seelen zu beruhigen, sondern tatsächlich mit der Erwartung, dass Gott eingreifen wird. Aber er wird es nicht tun, bis er es tut. Und wenn wir nicht aufgeben, wird er es tun. Viel mehr, als wir erleben. Ich möchte dich herausfordern, dass du zäher bist in Zukunft. Dass du dir genau im Herzen überlegst, für was du eigentlich betest. dass es wirklich etwas ist, für das du einstehen möchtest. Es war sicherlich keine Banalität, die die Witwe dem Richter abringen wollte, sondern ein wichtiges Anliegen, ein großes Anliegen. Auch du könntest schauen und ein wichtiges und großes Anliegen in deinem Leben zu entdecken und dich auf den Weg machen, dass irgendeiner sagt, bevor die mir die Augen auskratzt, da kriegt die besser, was sie haben will. Und das Wunderschönste an der Sache wäre, am Ende würdest du sagen, oh Gott, der ist ja viel netter, als ich dachte. Die Witwe war bestimmt überrascht am Ende, trotz allem, wo sie einerseits nicht aufgab, dass es doch noch passiert ist. Und so geht es uns manchmal doch auch. Dann, wenn Gott tatsächlich es tut, sind wir überrascht. Und so möchte ich etwas über das, ich kürze ab, ja. Die Frage ist, wollen wir seinem Vorbild folgen? Jesus hat uns ein Beispiel gelassen, Fußstapfen, in denen wir ihm folgen sollen, heißt es. Und wenn wir im Lukas-Evangelium insbesondere, wissen wir ja, dass Lukas, der mit Paulus zusammen unterwegs war, dass er die menschliche Seite Jesu sehr betont hat, seine Einstellung zu Frauen, sein Gebetsleben. Und in Lukas wird Jesu Gebetsleben beschrieben, immer wieder. Und wir sollten, man muss sich denken, hier ist der vollkommene Sohn Gottes und wie betet der? Und in 6 Vers 12 heißt es zum Beispiel, es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten, und verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Wenn man dann mal in Afrika auf irgendeinem Gebetsberg steht, an einem Wochenende 1500 Menschen erlebt, die die ganze Nacht durchbeten, weil sie Gott keine Ruhe geben wollen, Tag und Nacht, bis ihr Land geheilt ist, und dann sieht, dass diese Länder 10%, 20%, 30% Christen haben, dann versteht man etwas, dass intensives Gebet auch Resultate bringt. Wenn wir uns das anschauen, wie Jesus ringt im Garten Gethsemane, das ist kein cooler, abgeklärter Gottessohn, sondern das ist ein zu Tode betrübter und verängstigter Sohn des Menschen, der ringt und sagt, Gott, ich weiß, das ist der einzige Weg, wenn es einen gäbe, ich wäre dafür, aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Ja, wenn es einen anderen Weg gäbe, Babys zu bekommen, dann erfindet der Mensch Leihmütter. Aber in dem Fall musste das Weizenkorn in die Erde fallen, damit es nicht alleine bleibt. Am Gebetsleben Jesu können wir Dinge sehen, die uns vielleicht helfen zu begreifen, wie Gebet unser Verhältnis zu Gott verändern kann. Unser Gottesbild, unsere Identität und auch unsere Menge an Haken, die wir machen können. Und das ist mein Wunsch für diese Weihnachtszeit, das ist mein Wunsch für euch, dass ihr ein Anliegen in eurem Gebetskalender oder in eurem Innern, ob der nun schriftlich ist oder nur hier, das spielt ja keine Rolle, dass ihr Haken machen könnt, indem ihr euch Jesu Vorbild und Jesu Lehre zu dem Thema zu Herzen nehmt. Ich bin immer wieder herausgefordert durch seine Worte. Er verheißt uns so viel mehr manchmal, als wir erleben. Ja, er sagt Dinge, die wir schon wissen, aber die wir nie wagen, wirklich durchzudenken, wie ihr werdet größere Werke tun, als ich getan habe, wenn ihr glaubt. Wie soll das möglich sein? Ja. Aber es gibt einen Weg. Und der Weg geht über Reife, geht darüber, dass unser Bild von Gott mehr dem entspricht, wie er wirklich ist. Denn wie sagt Johannes am Ende, Gott ist Liebe. Und Liebe möchte kein Unrecht dulden. Es duldet sie vielleicht, aber es will es verändern. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir, Herr, dass du uns heute herausforderst, intensiv zu beten, Herr, und dran zu bleiben, bei kleinen und bei großen Dingen, Herr. Und dass du uns herausforderst, uns zu überlegen, was wir dir wirklich zutrauen und warum wir dir so viel oder so wenig zutrauen, Herr. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Und ich bete, dass jeder Einzelne an dem Punkt, wo er steht, Fortschritte macht, dass er diese persönliche Veränderung in Gebetszeiten erlebt, dass er Gottes Begegnung in seinen Gebetszeiten erlebt, Herr, dass seine Gebete solche sind, die erhörlich sind, Herr. Ich bete, Herr, dass unsere Vorstellung von dir sich positiv verändert, Herr, dass wir mehr sehen, wie du wirklich bist, Herr, und dass du es deinen Auserwählten nicht lange vorenthalten wirst, was ihr Recht ist, Herr. Und dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen. Amen.